Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ja, und wir wollen jetzt im Radio über ein befreundetes, vielleicht auch konkurrierendes Medium reden, nämlich über die gedruckte Zeitung, meine Damen und Herren, von der ich in einigen Haushalten sicher bin, dass sie auch jetzt oder schon gerade beim Frühstück vor Ihnen lag und liegt, die gedruckten Ausgaben der Tageszeitungen. Und das soll unser Thema heute sein. Wir möchten uns mit der Zukunft der gedruckten Zeitung beschäftigen. Muss man in Klammer dazu setzen, Online-Journalismus gibt es natürlich auch. Die Informationen kommen auch dort durch. Aber wo sind die Vorteile der Zeitung auf Papier gedruckt? Vielleicht auch die Nachteile. Und wie sieht es womöglich in der Zukunft mit diesem Medium aus? Und Sie als unsere Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörer haben natürlich Gelegenheit, einzugreifen in unser Gespräch. Ich stelle Ihnen gleich meine Gäste vor, aber sie sind uns wichtig. Erzählen Sie mir und uns von Ihren Erfahrungen, vielleicht auch von Ihren Ritualen und von dem, was für Sie hinter dem Gebrauch der gedruckten Zeitung steckt. Wie fühlen Sie sich informiert und könnten Sie sich vorstellen, dass es irgendwann die gedruckte Zeitung nicht mehr gibt? Ihre Nummer, die Sie kostenlos anrufen können und die Sie zu meinen Kolleginnen und Kollegen ins Studio führt, 00800 44 64 44 64. Das ist die Telefonnummer. Sie können uns auch eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ein Hörer war jetzt schon ganz schnell. Henning Martens aus Geesthacht. Was schreibt er denn? Keine Zeitung mehr? Fragezeichen. Das wird ja schrecklich. Nicht, dass ich sie lese, aber ich benötige sie für aufsaugende Unterlagen, für Tierkäfige, zum Einwickeln verschiedener Lebensmittel und so weiter. Muss ich denn dafür extra Papier kaufen? Andrea Kümpfbeck, guten Morgen in Augsburg, glaube ich. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Chefredakteurin der Augsburger Allgemeine. Ich stelle Sie gleich noch etwas deutlicher vor. Frau Kümpfbeck, trifft das, was der Hörer Henning Martens da sagt, trifft Sie das in der Seele und sagen Sie, oh Gott, welche Missachtung gegenüber dem gedruckten Zeitungspapier?
Nein, überhaupt nicht. Denn ich sehe das, ich glaube, das ist auch ein Stück weit ironisch gemeint. Und es gibt ja immer wieder die Erzählungen, dass nicht so alt ist wie die Tageszeitung von heute und dass sie am besten verwendet wird, den Fisch einzuwickeln. Das trifft mich überhaupt nicht, weil ich finde es sogar sehr gut, wenn es noch eine zweite Verwendung gibt.
Ja, das ist auch sehr ökologisch gedacht.
Nachhaltig.
Andrea Kümpfbeck steht sozusagen für die Stimme des Südens, denn als solche wird die Augsburger Allgemeine, deren Chefredakteurin Sie sind, bezeichnet, eine der größten deutschen Tageszeitungen. Wie ist die Auflage im Moment, Frau Kümpfbeck?
Wir sind in etwa bei 270.000,
ja,
im Augenblick.
Tendenz?
Ja, Tendenz natürlich wie bei allen anderen Tageszeitungen abnehmend. Wir verlieren auch an Auflage, allerdings deutlich weniger als viele Zeitungen im Osten oder im Norden Deutschlands. Da sind wir nach wie vor so ein Stück weit besser dran als viele Kolleginnen und Kollegen.
Müsste man jetzt drüber nachdenken, woran es liegt, was für besondere Rezepte Sie nun haben, dass das so ist. Vielleicht kann ich unseren Hörerinnen und Hörern noch zur Orientierung geben. Die Augsburger Allgemeine ist die am zweithäufigst zitierte Regionalzeitung Deutschlands. Soweit muss man erstmal kommen. Das heißt, Sie sind ein Faktor in der Medienlandschaft.
Absolut. Das sind wir auch sehr stolz drauf.
Wie hoch ist Ihr Abonnementsanteil, Frau Kümpfbeck? Also wie viele Menschen bekommen die Zeitung morgens vor die Tür gelegt oder in den Postkasten geliefert?
Naja, unser Abo-Anteil ist wie bei den meisten Regionalzeitungen sehr hoch, sprich bei knapp 90%.
Und sind da junge Leute dabei oder sind, wie soll ich denn sagen, die Menschen, die noch ein Zeitungsabo haben, eher in der zweiten, dritten, vierten Lebenshälfte?
Naja, der absolut größte Anteil sind tatsächlich die älteren Leserinnen und Leser. Wir haben auch junge, also es ist nicht so, dass es überhaupt keine jüngeren Leser mehr gibt, aber der allergrößte Anteil sind tatsächlich die älteren. Liegt natürlich auch dran, dass jemand, der im Rentenalter ist, auch mehr Zeit hat, um morgens sich ausgiebig oder auch abends, wir haben ja auch eine Vorabend-E-Paper-Ausgabe, um sich die Zeitung wirklich sehr genau vorzunehmen. Mhm.
Frau Künfbeck, wir müssen das uncharmanterweise auch bemerken. Ich glaube, Sie haben es selber mal gesagt, 99% der Leser und Leserinnen im Abo verlieren Sie durch, nicht durch Kündigung, sondern durch Tod oder Krankheit. Traurige
Exakt.
Wahrheit.
Mhm. Ja, das ist so.
Ja. Frau Künfberg, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Andreas Stopp ist mein Name. Ich habe das Vergnügen, heute durch die Lebenszeit führen zu können. Und ich glaube, ich brauche Ihnen Professor Dr. Bernhard Pörksen gar nicht vorzustellen, denn er ist ein Faktor in der Medienlandschaft und heute bei uns in der Sendung. Guten Tag, Herr Pörksen.
Guten Tag, ich grüße Sie. Hallo.
Professor Pörksen bekleidet den Lehrstuhl für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Ich frage Sie jetzt nicht, Herr Pörksen, wann Sie aufgestanden sind, aber hatten Sie gedruckte Zeitungen auf Ihrem Tisch beim Frühstück?
Ja, absolut. Ja, ich habe eine ganze Reihe von Zeitungen abonniert und es gehört ja auch im Grunde genommen zum Berufsbild eines Medienwissenschaftlers. Sie müssen nicht zum Friseur, um das wirklich Interessante zu rezipieren, sondern alles gehört irgendwie zum Job dazu. Also ich habe das Schwäbische Tagblatt mir angeguckt, die aktuelle Ausgabe der Zeit, die Jahreschronik, das Spiegel, also durchaus noch jede Menge gedrucktes, aber auch natürlich online, also internationale Zeitungen, Guardian oder New York Times. Das ist klar, dass man die heute selbstverständlich vor allem online anschaut. Aber ich habe immer noch so eine gewisse Beziehung haptischer Art, vielleicht auch reine Nostalgie zu dem Papier.
Die Chronik, Spiegelchronik, die Sie angesprochen haben, die ist heute frisch gekommen auf den Tisch. Habe sie ja auch vor mir und Habeck schaut uns da an und andere Persönlichkeiten der Politik. Herr Pörksen, entschuldigen Sie, wenn Sie, wie Sie uns gerade gesagt haben, so viele Zeitungen haben, wo nehmen Sie denn die Zeit her oder umgekehrt erschöpft sich Ihr Zeitungskonsum im Überfliegen der Überschriften?
Ja, vieles ist einfach ein mehr oder minder oberflächliches Scannen, ein Themen entdecken und dann in die Tiefe gehen. Spiegel Jahreschronik, ein glänzender Essay von Jonas Scheibler, der darüber reflektiert, warum wir so in einem Zustand der wissenden Ignoranz sind als Menschen. Also ein großes Erklärstück, das nochmal wie mit einem Adlerblick draufschaut. Und diesen interpretierenden, einordnenden Journalismus, den suche ich. Und dann suche ich mir das Unterschiedlichste zusammen. Und mal entdecke ich eine glänzende Recherche im Lokalen und mal einen wunderbaren Meinungstext in der New York Times und dann wieder einen solchen Übersichtsessay in irgendeinem Magazin.
Andrea Künfbeck, womit machen Sie heute auf?
Das steht noch nicht ganz fest, weil sich ja natürlich die Nachrichtenlage ständig verändert und deswegen ist auch Zeitungsmachen ein Stück weit immer von der Aktualität abhängig getrieben und ändert sich auch im Laufe des Tages mehrfach. Insofern kann ich Ihnen das jetzt final noch nicht sagen.
Aber die Printausgabe liegt ja vor. Für Ihre Abonnenten. Was erfahren die heute auf der Seite 1? Haben Sie das vor sich liegen, zufällig?
Das habe ich selbstverständlich vor mir liegen.
Sonst müssten Sie jetzt online nachsehen.
Ausgraben, natürlich.
Während Sie graben, Frau Künfbeck, während Sie graben, graben Sie bitte ganz in Ruhe, weil auch ich habe hier verschiedene Tageszeitungen vor mir. Und ich muss jetzt gerade mal mit meinem Kollegen hinter der Scheibe, Alfred Schmitz, Kontakt aufnehmen. Denn ich lese auf der Seite 20 unter Kultur. Und das ist das, was Herr Pörksen gerade meinte. Man trifft ja doch immer auf Überraschendes. Da sehe ich links in der Spalte Überschrift: Claudia Roth ergreift Partei für die Presse. Als hätte sie geahnt, dass wir heute eine Sendung über Zeitungen machen. Da geht es um die Kosten, da werden wir gleich drüber sprechen und über die geforderte Förderung von Pressehäusern. Und Frau Roth, die Kulturstaatsministerin, sagt, dass sich die Gegebenheiten, wie sie im Moment auf dem Zeitungsmarkt herrschen, auch negativ auf unsere Demokratie Demokratie in den betroffenen Regionen auswirken können. Das ist interessant. Und Alfred, vielleicht versuchen wir, Frau Roth mal anzurufen. Es kann ja sein, dass sie gerade Zeit hat, 5 Minuten für uns. Unsere Sendung geht ja bis 11.30 Uhr. Und dann könnte sie uns das noch ein bisschen erklären, wo sie da die Gefahren sieht. Und Herr Pörksen und Frau Künfbeck würden dann damit einsteigen. Wir probieren es einfach mal. Frau Künfbeck, jetzt haben Sie es gefunden. Seite 1 bei Ihnen.
Ja, das war jetzt auch das klassische Missverständnis, weil wir als Journalisten immer, wenn Sie zu mir sagen, mit was machen Sie heute auf, dann meine ich die morgige Ausgabe, weil wir immer einen Tag weiterdenken. Und Sie meinten natürlich die Zeitungsausgabe, die auf dem Tisch liegt, die für mich jetzt schon Vergangenheit ist. Das kann ich Ihnen natürlich sagen. Es geht um den fehlenden Haushalt. Die Schlagzeile heißt, Regierung geht ohne Haushalt ins neue Jahr. Aber wie gesagt, das war das, was uns gestern beschäftigt hat.
Ja, das ist interessant, weil ich glaube, Sie haben das mal in andere Worte verpackt. Was ist eigentlich prickelnd daran, früh morgens einen Haufen bedrucktes Papier aus dem Postkasten zu holen, mit Geschichten und Texten, die jemand einen halben Tag vorher geschrieben hat?
Naja, das eine ist, dass man mit so einer Zeitungsausgabe die ganze Nachrichtenflut kuratiert ins Haus bekommt. Und das ist auch das, was uns gerade auch jüngere Leser erzählen, die sagen, sie mögen deswegen eine Zeitung, weil die hat einen Anfang und hat ein Ende. Und wenn sie durch sind mit dieser Ausgabe, dann sind sie über die wichtigsten Dinge informiert und wissen, da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat das Wichtigste zusammengefasst. Und man kann einen Haken drunter setzen und fühlt sich für den Tag informiert. Und das ist ja im Digitalen anders.
Herr Pörksen, ist das der Mehrwert der gedruckten Zeitung, dass es einen Anfang, ein Ende hat, ich blättere es durch und dann bin ich fit wissensmäßig für den Tag?
Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz wichtiger Mehrwert, diese Ordnung, die Interpretation senderseitig, also entgegen dem zentralen Prinzip dieses ungeheuer plastischen Netzmediums. Senderseitig wird die Welt bestimmt. Sieh hin, schau an, was heute wichtig, was heute interessant, was heute relevant sein könnte. Für mich gibt es gerade, wenn wir über lokale Zeitungen sprechen, noch so ein paar andere Vorzüge. Idealerweise ist die auch ein Spagatmedium, bringt also ganz unterschiedliche Perspektiven, ganz unterschiedliche Milieus miteinander in Kontakt, schafft gerade in einer Zeit fragmentierender Aufmerksamkeit Kommunikationsbrücken und kuratiert und begleitet und orchestriert das große, grummelnde Gespräch einer Stadt oder einer Region über sich selbst, über die Belange von eigener Bedeutung, von eigenem Wert.
Wir merken uns die Formulierung, orchestriert das grummelnde Gespräch. Wunderbar, wie Sie das auf den Punkt bringen, denn dieses Orchestrieren, das braucht es ja, also die Ordnungsfunktion, die eine Zeitung hat. Und Sie haben gerade auch von diesem haptischen, von dem Gefühl ja geredet. Es ist was anderes, ob man auf einem Bildschirm eine Nachricht liest oder ob man sie sozusagen gedruckt schwarz auf weiß liest. Dr. Michael Angele, er ist Journalist und Buchautor. Die Insider kennen sein Buch, Der letzte Zeitungsleser, ein kleines Büchlein, sehr interessant. Dr. Angele verantwortet das Ressort Debatte in der Wochenzeitung Der Freitag. Und er hat sich im Gespräch mit meinem Kollegen Alfred Schmitz folgendermaßen zu diesem Lebensgefühl der Zeitung geäußert.
Die ganz harten Verfechter der analogen Zeitung, der Papierzeitung, würden zum Beispiel jetzt sagen, das Digitale raschelt nicht. Zeitung war eben viel mehr als bloß das Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen. Es war, man könnte sagen, ein Lebensgefühl. Es war eine Art, sich mit der Welt in Beziehung zu setzen. Es war oft auch ein sehr kosmopolitisches Gefühl, jedenfalls wenn man, sagen wir mal, die NZZ gelesen hat. Und es verbanden sich damit ganz eigentümliche Rituale. Ja, bekannt ist, dass die Zeitung meist auf dem Klo gelesen wird.
Ja, und angeblich sollen ja Ehen schon zerbrochen sein am Zeitungslesen, weil man sich nicht einigen kann, wer zu welchem Zeitpunkt welchen Teil der Zeitung dann bekommt. Aber lassen wir einen Hörer zu Wort kommen, Matthias Bauer, der uns anruft, irgendwo aus der Eifel. Herr Bauer, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wie schaut's bei Ihnen aus? Ein Leben ohne gedruckte Zeitung möglich?
Traurig. traurig ist es. Und zwar, ich hatte die Süddeutsche abonniert zum Schluss und die haben die Zustellung bzw. die Zusammenarbeit mit dem Zustelldienst hier eingestellt. Und seitdem habe ich zwar, also ich habe dann ersatzweise die Zeit abonniert, aber das ist halt keine Tageszeitung. Und der Tag wird schon durch eine haptisch greifbare Zeitung anders strukturiert, als das am Rechner der Fall ist. Und da ich remote arbeite, das heißt also ich arbeite sowieso digital, ist die Zeitung immer ein, ja, so sagen wir mal, ein bisschen ein Griff in ein wirkliches Leben gewesen. Und das fehlt einfach.
Das heißt also, Sie hätten schon ganz gerne morgens vor der Tür liegend die aktuelle Ausgabe und die Süddeutsche kriegen Sie aber nicht mehr, weil es mit der Zustellung hapert. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, nicht die Zustellung hapert, sondern ganz einfach, die haben Sie eingestellt. Aha. Das heißt, die liefern gar nicht mehr. Ah, und bevor ich jetzt jeden Tag 8 Kilometer zum nächsten Laden fahre und mir da eine Zeitung hole, ist mir das aus ökologischen Gründen auch schon wieder zuwider. Das heißt also, wenn jemand einmal rumfährt und alle Ortschaften beliefert, ist das einfach vernünftiger, als wenn alle Einwohner in einen Ort fahren und sich dort ihre Zeitung holen.
Tja, jetzt könnte ich Ihnen die Schlagzeilen der heutigen Ausgabe der Süddeutschen vorliegen. Wir haben sie noch.
Nicht, das schmerzt. Das will ich nicht.
Herr Pörksen, haben Sie tröstende Worte für Herrn Bauer?
Nicht wirklich, denn Sie sehen hier so eine neue ökonomische Herausforderung. Extrem hohe Papierpreise, gestiegene Energiekosten, Mindestlohnsteigerung. Viele Zeitungen finden keine Zustellerinnen und Zusteller mehr. Und die Zeitungszustellung, insbesondere im ländlichen Raum, ist also spätestens seit der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krise und eben diesen gestiegenen Papierkosten, vielleicht nur eine einzige Zahl von 21 bis 2022, haben die sich rund verdoppelt, massiv gefährdet. Wir werden noch eine Zahl im Jahre 2025, so sagt der entsprechende Bundesverband, in 40% aller Gemeinden in Deutschland die Situation haben, dass sich die Zeitungszustellung nicht mehr rechnet. Die Folge wird sein, wenn die Politik da nicht einspringt und interveniert durch eine Zustellungsförderung, die ja in der Diskussion ist und nebenbei bemerkt auch im Koalitionsvertrag steht. Die Folge wird sein, dass wir auch verstärkt sogenannte Nachrichtenwüsten bekommen im deutschsprachigen Raum. Also News Deserts, Gebiete, in denen es Regionen, in denen es überhaupt keine unabhängige journalistische Berichterstattung mehr gibt.
Ja, Frau Künfbeck,
zumindest nicht in gedruckter Form. Form. Also wir dürfen auch nicht zu nostalgisch werden in dieser Sendung und das Printzeitalter hier hemmungslos
verherrlichen. Nein, das wollen wir nebenbei. Ja auch nicht. Aber wir wollen Pro und Contra aufführen. Wie steht es um die Zukunft der gedruckten Zeitung? Das ist das Thema unserer heutigen Lebenszeit. Frau Künfbeck, kriegen Sie das noch hin mit der Zustellung? Haben Sie dafür Personal genug und haben Sie Geld genug dafür? Denn die Löhne sind ja ein bisschen gestiegen zumindest. Wie machen Sie das?
Ja, ja. Das ist tatsächlich das große Problem. So gut der Mindestlohn natürlich ist, in unserer Branche macht uns das Riesenprobleme, weil wir haben 2500 Zustellerinnen und Zusteller und da können Sie sich ungefähr die Größenordnung vorstellen, was es bedeutet, wenn der Mindestlohn steigt. Die Logistikkosten sind tatsächlich der größte Brocken, der die Wirtschaftlichkeit massiv gefährdet in manchen Gegenden, liegt auch daran, dadurch, dass die Abonnenten weniger werden, werden die Zustellbezirke größer. Früher ist ein Zusteller durch eine Straße gelaufen und hat in jeden Briefkasten die Zeitung gesteckt. Jetzt läuft er durch eine Straße und steckt halt nur noch in jeden dritten Briefkasten eine Zeitung. Das heißt, die Wege werden länger für einen Zusteller. Und das erhöht alles die Kosten. Wir kriegen es noch hin, ja, aber selbst wir haben inzwischen Randbezirke, wo es nicht mehr wirtschaftlich ist, die Zeitung zuzustellen.
Darf ich vielleicht noch Matthias Bauer, der uns als Hörer angerufen hat, kurz noch fragen? Sie haben uns ja erklärt, bei Ihnen gibt es nicht mehr die Süddeutsche Zeitung in der Zustellung, bei Ihnen in der Vulkaneifel. Was wäre es Ihnen denn wert? Also es hat ja alles auch einen pekuniären, einen geldlichen Aspekt. Würden Sie mehr Geld ausgeben, wenn Sie sie noch geliefert bekämen?
wäre ich noch, sagen wir mal, in meinem früheren Beruf hundertprozentig erfolgreich tätig, wäre das für mich überhaupt keine Frage. Mhm. Aber da ich selber KI bedroht bin, das heißt, ich bin Sprecher und habe früher auch, ich war Kollege von Ihnen beim Deutschlandfunk auch und habe dort Nachrichten gesprochen und Hintergrund und was weiß ich was. Leider wird man dort ab Rentenbezug aussortiert, das heißt, man beschäftigt keine Rentenempfänger. Egal.
Und dann haben die weniger Geld für die Zeitungen.
Jetzt, also fehlt Geld für eine verteuerte Zeitung. Das ist einfach Faktum. Und insofern, geht nicht anders. Und ich sehe die Zwänge, unter denen die Redaktionen und die Verlage stehen. Aber es ist trotzdem bedauerlich. Mhm. Fertig. So einfach ist das.
Herr Bauer, danke, dass Sie uns angerufen haben. Herr Pörksen vor den Nachrichten. Kurz die Frage, müsste das denn jetzt bedeuten, dass der Matthias Bauer schlechter informiert ist, wenn er keine Tageszeitung mehr morgens auf dem Tisch hat?
Nun, das bedeutet, dass man keine gedruckte Tageszeitung hat. Man kann sich natürlich online informieren, aber klar ist die Frage, mit welchen Strategien reagiert die Politik und mit welchen Strategien reagieren die Zeitungshäuser. Herr Bauer hat es geschildert, also eine Strategie, demokratiepolitisch durchaus problematisch, ist es, die Zustellung schlicht und einfach einzustellen. Eine andere wäre, sie in anderer Deutlichkeit zu fördern oder aber Leserinnen und Leser zu schulen. Auch das tun ja einzelne Zeitungshäuser, gerade in den neuen Bundesländern, die nun Schulungen betreiben. Wie kann man also möglichst auf das E-Paper umsteigen? Andere Strategien sind, auch das kommt vor, und das ist wirklich demokratiepolitisch gesprochen keine gute Nachricht. Die Erscheinungstage werden reduziert. Manche gehen nur auf die Wochenendausgabe und so. Also das sind alles Dinge, die sich im Moment zeigen und die nochmal die Dramatik der Situation veranschaulichen. Denn wir haben ja die Situation, vielleicht noch eine einzelne Zahl. 40% aller Abonnentinnen und Abonnenten einer Tageszeitung sind älter als 75 Jahre, also sterben weg und die Zustellkosten steigen. Das ist so ein Teufelskreis, der sich hier zeigt.
Professor Pörksen zu Gast heute in der Lebenszeit, ebenso wie Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeine. Sie haben gleich das Wort, Frau Kümpfbeck. Ich erinnere unsere Hörer nochmal, unser Thema, die Zukunft der gedruckten Zeitung, 00800, unsere Telefonnummer 4464-4464, oder Sie schreiben rasch eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne Ihre Telefonnummer dazu angeben, dann haben wir die Chance, Sie zurück anzurufen. Nach den Nachrichten geht's weiter.
In jedem Kiosk an der Ecke, auf Straßen durch den Zeitungsmann, am Bahnhof jeder Stadt und Strecke preist man die neueste Zeitung an. Kommt Leute, kauft für 20 Pfennig, kommt Leute, kauft für kleines Geld, kommt Leute, kauft, es kostet wenig, das Neueste aus der ganzen Welt, das Neueste aus der ganzen Welt.
Da weiß ich genau, obwohl ich die beiden nicht sehe, dass meine Gäste lächeln, vielleicht sogar lachen. 20 Pfennig ist schon eine Weile her, dass Reinhard May das gesungen hat über die Zeitung und über die Zeitungsleser. Und unsere Hörerinnen und Hörer gehen wirklich im Moment sehr stark auf den finanziellen Aspekt ein. Dieter Hartwig schreibt aus Kiel, ohne die tägliche Lokalzeitung, das ist für ihn die Kieler Nachrichten, geht nichts. Sie liegt jeden Morgen vor der Wohnungstür, wofür wir dem Austräger oft danken. Dazu hat er noch eine überregionale Zeitung FR, also die mit der Post kommt. Und Herr Hartwig und seine Frau, die sind 76 und 80 Jahre alt und sie fürchten die Umstellung auf E-Paper. Das wäre dann ein völlig anderes Leseerlebnis. So, jetzt aber doch nochmal zu den Preisen. Angelika Menges meldet sich, die gedruckte Zeitung wird immer teurer. Und regelmäßig werden die Preise erhöht. Ein Normalbürger kann sich das langsam nicht mehr leisten, und sie fährt fort in ihrer Mail. Ich selbst beziehe das Höchster Kreisblatt, einen Ableger der Neuen Frankfurter Presse. Das kostet mich im Monatsabo 56,40 Euro. Ein Einzelexemplar kostet 2,70 Euro, also nichts mehr mit 20 Pfennig, wie wir gerade gehört haben. Bei der nächsten Preiserhöhung, so sagt sie, werde ich das Abo wohl oder übel kündigen müssen. Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin Augsburger Allgemeine. Kommt das Kostenargument sehr oft in Ihrer Leserschaft Ihnen gegenüber vor? Ist uns zu teuer, können wir uns nicht mehr leisten?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das hat sich auch geändert die letzten, sage ich mal, die letzten eineinhalb Jahre. Das Thema Inflation macht sich natürlich auch bei den Leserinnen und Lesern bemerkbar. Die merken, dass sie weniger Geld im Geldbeutel haben. Und wenn man dann anfängt zu überlegen, was man denn einsparen kann, dann ist es oft tatsächlich leider die Zeitung oder die E-Paper-Ausgabe der Tageszeitung. Das war früher selten ein Argument. Inzwischen ist es tatsächlich öfter mal. Ja. Aber Sie haben es vorher erwähnt, der Großteil unserer Abos, den allergrößten Teil, verlieren wir eben durch Krankheit oder Tod von Lesern.
Herr Pörksen, jetzt müssen Sie uns noch ein bisschen helfen mit der Einordnung. Das klingt immer so, die gedruckte Zeitung kostet Geld, ist teuer. Wenn ich aber online gehe und da finde ich ja auch die Nachrichten, dann ist das kostenlos. Stimmt das so?
Nein, das stimmt natürlich nicht. Denn in dem Moment, in dem Sie online gehen und Gratisartikel oder Dinge, die Sie für kostenlos halten, konsumieren, sind Sie gewissermaßen das Produkt. Also Ihr Datenprofil, Ihre Datenspuren werden dann meistbietend an die Werbeindustrie verkauft. Und das tun die großen Digitalunternehmen mit enormen Gewinnmargen. Wir haben nebenbei bemerkt, und auch das trägt ja zur Dramatik der Situation bei, eine gigantische, so noch nie dagewesene Umschichtung der Werbemärkte. Auch deshalb werden die Zeitungen immer teurer. Noch Jahrzehnte zurück haben sie sich zu 60-70% teilweise über Anzeigen finanziert. Und wir hatten 2022 das erste Jahr, in dem drei Digitalunternehmen, nämlich Google, Facebook bzw. Meta und Amazon, mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit für sich verbuchen können. Das müssen Sie sich mal vorstellen, um welche Dimension das hier geht. Das heißt, die Anzeigenmärkte brechen weg, wandern ins Digitale ab, strangulieren insbesondere den Lokaljournalismus, der also nicht dann mal eben wie die New York Times oder The Guardian das können, einen Weltmarkt zu bedienen vermögen. Und da, glaube ich, gibt es noch keine sozusagen Strategie, wie dieses Problem, also wie kann man Qualität refinanzieren, ohne dass man das Portemonnaie der Leserinnen und Leser überlastet.
Ja, Frau Künfbeck, müssen Sie
keine Lösung.
Ja, verzeihen Sie, Herr Pörksen. Frau Künfbeck, müssen Sie hausieren gehen, um Werbung ins Blatt zu bekommen?
Hausieren gehen ist wäre zu viel gesagt. Es funktioniert tatsächlich noch ganz gut bei uns, was auch dran liegt, dass unsere Anzeigenkollegen ganz, ganz stark auch den regionalen und lokalen Markt bearbeiten sozusagen. Und das ist ja unser großer Vorteil hier in Süddeutschland, dass es eine doch noch relativ wohlhabende Gegend ist. Und das trifft auf beide Seiten zu. Einerseits der Anzeigenmarkt funktioniert noch ganz gut. Andererseits verlieren wir auch deutlich weniger Abos als andere, weil es halt eine, ja, halbwegs wohlhabende Schicht gibt.
Im vordigitalen Zeitalter war das ja viel einfacher, die Werbung in den gedruckten Zeitungen zu platzieren. Da hat man ihnen wirklich die Bude eingelaufen, weil es war ja auch begrenzter Platz. Nur im Online-Bereich ist der Platz ja grenzenlos und es entwertet ja auch dann ein bisschen die Preise. Aber lassen wir vielleicht Hörer Detlef Möse zu Wort kommen. Er ruft aus Berlin an und nach dem, was mir hier vorliegt auf meiner digitalen Anzeige, Herr Möse, sind Sie eine Art ganz passionierter Zeitungsleser. Erzählen Sie.
Kann man wohl so sagen. Hallo. Ja, ich lese in der Regel so 10 bis 12 Zeitungen, Tageszeitungen.
Gehen Sie auch einer Arbeit nach, einer geregelten?
Nö, ich bin ja Rentner, brauche ich ja nicht mehr. Seit kurzem.
Haben Sie die alle zu Hause, die Zeitungen?
Nö, erstmal hätte ich da gar keinen Platz für. Ich meine, es reicht jetzt schon. Ich bin da eine Art Zeitungsmessi geworden. Und und zweitens mal wäre das viel zu teuer. Mhm. Ja, ich meine, wer kann sich das leisten, schon so viel Zeitung zu kaufen? Ich meine,
ja, und wo lesen Sie die? Wie kriegen Sie die zu sich?
In der Bibliothek. Und deswegen sage ich so 10 bis 12, man weiß nie, manchmal kriegt man nicht alle, aber in der Regel so zweistellig kann schon werden.
Aha, aha.
Und dann lese ich in der Regel so ein paar Minuten, also im Schnitt sagen wir 5 bis 10 Minuten pro Zeitung, das könnte reichen. Und man liest auch immer schneller mit der Zeit. Man überfliegt dann was oder was einem nicht so interessiert. Ne? Man sucht sich natürlich die Artikel raus, die einem interessieren. Und weil ich gerne nicht nur regional, auch überregional und auch international informiert werden möchte, lese ich dann auch diese entsprechenden Zeitungen.
Mhm, ne? Herr Möse, das mal das gedankliche Experiment. Wenn Sie die Bibliothek nicht hätten, wenn Sie nicht in diese 10-12 Tageszeitungen Einblick nehmen könnten, Tag für Tag, wie sähe Ihr Leben dann aus?
Ja, würde ich mir vielleicht ein anderes Hobby suchen. Ich meine, ich lese das ja dann nicht, wie soll ich sagen, pro Tag ja die Zeitung gleich, alle am gleichen Tag.
Mhm.
Ich suche mir dann die Zeit. Manchmal habe ich keine Zeit, habe was anderes vor. Oder ich lese im Voraus oder auch nachher, wenn ich dann nicht am gleichen Tag die lesen kann, lese ich die am nächsten Tag. In der Bibliothek oder auch zu Hause dann, nachdem ich mir die abfotografiert habe.
Herr Böse, bleiben Sie nur eine Sekunde dran. Herr Pörksen, das ist ein interessanter Aspekt. Man sagt zwar auf der einen Seite, Frau Künfbeck hat es ja auch schon mal angedeutet, nichts ist so alt wie die Zeitung von heute Morgen. Aber trotzdem ist auch ein Anteil in der Zeitung, den man sich womöglich aufhebt. Dann für später, wenn man mal Zeit hat oder am Wochenende. Es gibt Menschen, die schneiden aus mit der Schere und sagen, wenn ich Zeit habe, dann lese ich das. Das heißt, die Halbwertszeit einer Zeitung ist nach wie vor relativ hoch.
Ja, und man kann natürlich sagen, dass viele der großen Debatten, die wir in dieser Gesellschaft geführt haben, Zeitungsdebatten waren in der Geschichte dieser Republik. Also denken Sie an den Historikerstreit, die Sarrazin-Debatte, die Beteiligung von oder die Mitgliedschaft von Günter Grass in der Waffen-SS, was immer es an Debatten sein mögen. Viele davon wurden in der Zeitung geführt und insofern ist die Zeitung selbst auch immer ein Stück über sich selbst hinausweisendes Dokument. Sie versammelt eben die Stimmen einer Zeit, die Stimmung einer Zeit. Günter Gauss hat mal wunderbar gesagt, der ehemalige Spiegelchefredakteur, als er dann Herausgeber des Freitag, einer Wochenzeitung, die Sie bereits erwähnt haben, wurde, ja, idealerweise ist die Zeitung so ein Medium des zweiten Gedankens. Das war noch in der vordigitalen Zeit, also diesen Satz gewählt hat. Und das fand ich einen sehr schönen Ausdruck, weil er meinte damit, dass diese entschleunigte Informationseinordnung, die Tatsache, dass man also am nächsten Tag noch aktuell sein muss oder dann im Falle einer Wochenzeitung auch noch die ganze Woche Bestand haben muss, dass diese Art der Informationseinordnung und Interpretation eigentlich dazu führt, dass man den zweiten Gedanken denkt, jenseits der Stichflammen der Aktualität.
Die Stichflammen der Aktualität. Frau Künfbeck, das ist auch ein Teil Ihrer Geschäftsphilosophie, der zweite Blick, der ruhige Blick.
Absolut. Einer meiner Vorgänger als Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen hat es immer wieder als Wundertüte bezeichnet, was die Zeitung sein soll und sein muss. Also dass man einerseits das aktuelle Geschehen abbildet, andererseits aber auch tiefer geht in der Information und Einordnung und auch die Leserinnen und Leser überrascht jeden Tag mit Stücken, die sie sonst nicht gelesen hätten oder mit Themen, auf die Sie sonst niemals aufmerksam geworden wären.
Ja, eben diese Wundertütenfunktion. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Detlef Möse, dass er uns angerufen hat aus Berlin. Und Herr Möse, ich darf noch hinzusetzen, das, was Sie uns in Ihren 2-3 Sätzen da schon geschrieben hatten, was Sie dort, also in der Lieblingsbibliothek, die Sie da besuchen, wo Sie Ihre 10-12 Tageszeitungen lesen, was Sie da nicht mehr schaffen, das fotografieren Sie mit dem Handy und lesen es dann zu Hause zu Ende. Also eine ideale Kombination des Analogen und des Digitalen. Danke, dass Sie angerufen haben, Herr Möse.
Darf ich noch kurz hinzufügen? Ja, ich war auch zum Beispiel letzte Woche, habe ich mal wieder einen Leserbrief von mir auch entdeckt. Man liest sich auch gerne selber in der Zeitung.
Aha. Das ist der aktive Bürger, der die demokratischen nicht nur Segnungen entgegennimmt, sondern eben auch mittut. Ja, danke für auch die Schilderung dieses Erfolgserlebnisses, Herr Möse. Und wir gehen weiter zu Renate Wittfrei, die aus Kummerfeld anruft. Frau Wittfrei, wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Konsum oder mit der Nutzung, sollte ich besser sagen, der Tageszeitungen?
Ja, ich persönlich lese nicht so viel, aber mein Mann extrem. Und der hat ganz, ganz lange die gedruckte Zeitung gelesen. Ich muss sagen, ich komme auch so aus dem Druckbereich. Das heißt, ich liebe auch gedruckte Dinge. Und dann hat er gewechselt auf iPad und liest inzwischen einige Jahre schon digital. Und ja, also ich finde ja, man hat einen guten Überblick, wenn man so eine Zeitung in der Hand hat, obwohl die meistens überdimensioniert sind, dass man sie kaum handeln kann, ohne einen Tisch vor sich zu haben. So, ne? Man hat einen Überblick bei den Veranstaltungen zum Beispiel oder Kino, Theater. So, das finde ich ein großer Vorteil. Papier ist natürlich, Papierpreissteigerung ist ein Thema. Also ich würde es schade finden, wenn die Zeitung verschwindet, auf jeden Fall.
Also jedenfalls diese beiden Abos gibt es nicht mehr in Ihrem Haushalt, Frau Wittfrei?
Es gibt jetzt einfach das Digital-Abo, ne? Hier von der regionalen Zeitung Pinneberg. Und dann gibt es ja noch so eine Werbezeitung, die kommt sowieso. Also wenn man nicht,
das sind die, die man nicht abbestellen kann, ne? Die sind einfach da.
Ja, genau.
Anzeigenblätter, die ja auch eine Funktion haben. Vielleicht, Frau Wittfrei, bei der Gelegenheit die Frage an Bernhard Pörksen, Universität Tübingen. Wie ist das eigentlich mit der Zeitungsgröße zu erklären? Die, glaube ich, FAZ ist ja da mal kokettierend damit umgegangen in der Werbung. Eine riesige, aufgefaltete Zeitung. Dahinter saß offenbar ein Mensch, den man gar nicht gesehen hat. Hinter dieser Zeitung steckt ein kluger Kopf. Aber warum sind die Zeitungen so riesengroß, dass man sie auf dem Frühstückstisch kaum unterbringt?
Das ist eine gute Frage. Wir erleben ja jetzt, dass eine ganze Reihe von Tageszeitungen und auch Wochenzeitungen mit dem Gedanken spielen, auf dieses sogenannte Tabloid-Format umzustellen, das kleiner ist, schneller ist. Denken Sie bei Ihnen in Berlin an den Tagesspiegel, der das zuletzt gemacht hat. Aber ich selbst habe mich dies nie gefragt. Natürlich, klar, Sie haben dieses andere haptische Erleben, aber Sie brauchen in der Tat, um eine Wochenzeitung wie die Zeit wirklich zu lesen, brauchen Sie eine Art Beistelltisch, um es so zu tun.
Ja, und man sieht den Partner oder die Partnerin gegenüber gar nicht. Spricht nur durch die Zeitung miteinander. Reich mir mal die Marmelade. Frau Wittfrei, danke, dass Sie uns angerufen haben und aus Ihrem persönlichen Erleben uns berichtet haben. Meine Damen und Herren, Sie können es ihr gleich tun unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, oder es gibt auch noch Zeit, eine Mail zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Ich hatte Ihnen vorher schon mal ein Statement, von Michael Angele vorgespielt. Das ist derjenige, der bei der Wochenzeit Der Freitag arbeitet und ein Büchlein geschrieben hat. Der letzte Zeitungsleser, also wer sich angesprochen fühlt, der sei angesprochen. Und hier ist noch eine Bemerkung von ihm, über die es sich womöglich gleich dann zu sprechen lohnt.
Das Digitale ist schneller. Es kann sehr viel schneller reagieren auf Ereignisse oder auf Debatten oder auf andere Medien. Die gedruckte Zeitung lässt Raum auch zum Nachdenken, zum im guten Sinn abgehangenen Text, zur Reflexion. Und deswegen wäre natürlich das Ideale, wenn beide Medien koexistieren würden, ehrlich gesagt, von ihren Stärken und Schwächen her. Und im Grunde genommen überträgt das die Verantwortung auf den Verbraucher. Er hat die Möglichkeit, ein Mischkonsument zu sein. Das schien mir erstrebenswert.
Herr Pörksen, jetzt spricht der Herr Angele hier von Verantwortung. Haben wir als Rezipienten, als Konsumenten eine Verantwortung gegenüber dem Medium Zeitung?
Ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber den Medien insgesamt. Denn das ist ja auch immer eine Art Abstimmung dann durch, was schaut man, was guckt man, was klickt man an, was kauft man. Und man unterstützt damit eine bestimmte Informationsinfrastruktur oder entzieht ihr eben Energie und Kaufkraft. Ich habe in den letzten Jahren viel in den USA geforscht. Und da sehen Sie eben, wenn Sie sich den dortigen Zeitungsmarkt anschauen, diese sogenannten Nachrichtenwüsten, Sie sehen eine hyperpolarisierte Gesellschaft. Sie sehen, wie unmittelbar die, sag ich mal ganz hemdsärmlich, Bullshitter, die PR-Spezialisten, die politischen Populisten in dieses dann entstehende Vakuum hineindriften. Und ich glaube, dass es diese Verantwortung gibt. Dazu braucht es aber aus meiner Sicht eine andere Form von entschiedener Medienbildung, denn viele kennen ja diese Ökonomie der Qualität gar nicht. Die wissen gar nicht, wie teuer es ist, eine investigative Geschichte auch wirklich durchzuhalten. Und Korruption gerade vor Ort in diesem Nahverhältnis des Lokaljournalismus aufzudecken. Also da, glaube ich, müsste aus meiner Sicht noch in anderer Deutlichkeit darüber debattiert werden. Ich wundere mich auch ein bisschen, wenn ich das mal in Richtung der Geistes- und Sozialwissenschaften sagen darf, also meines Urhabitats oder meiner Herkunftswelt, wie da die Situation des Qualitätsjournalismus, wenn wir uns jetzt mal einen Moment vom Gedruckten lösen, eigentlich weitgehend, sieht man von ein paar wenigen Texten, die zum Teil schon Jahrzehnte alt sind, von Jürgen Habermas und anderen mal ab, weitgehend ignoriert wird. Denn wir als Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen, wir können eben nicht zu RTL 2 umziehen. Da werden unsere merkwürdigen Einfälle nicht korrigiert, gespiegelt, auf kompetente Weise analysiert. Also insofern wundert mich da so ein Stück Ignoranz gegenüber dem Diskursmedium der Zeitung.
Das Diskursmedium Zeitung, Frau Kümpfbeck.
Sie haben es angesprochen, Herr Pörksen, völlig richtig. Die News Deserts in den USA zeigen uns ja, was es mit einer Gesellschaft macht. In 200 Counties gibt es dort keine Lokalzeitung mehr, kein Medium mehr, das vor Ort sich um die Themen kümmert, das dafür da ist, aus der ganz realen Lebenswelt der Menschen zu berichten, die dort leben, weil das ist nicht so das abstrakte, elitäre, grundsätzlich Suspekte, die Politik in Berlin, Brüssel, die weit weg ist, sondern das ist unmittelbar all das, was vor der Haustür passiert. In den Kommunen wird die Politik dann eben greifbar und dazu braucht es den Journalismus. Und wir sind nicht so weit weg von den Verhältnissen in den USA. Wir haben im Osten erste Gegenden, wo es tatsächlich auch keine Printzeitung jetzt im ersten Schritt mehr gibt. Ein Kollege von mir hat erst vor 2 Wochen dort recherchiert. Da wurde der Prignitzer Kurier eingestellt. Und er hat sich mal umgehört, was das auch mit so einer Ortschaft macht. Also das ist eine Lokalausgabe der Märkischen Allgemeinen und 2500 ehemalige Printleser haben jetzt keine Zeitung mehr. Und die möchten zum Teil nicht aufs Digitale umsteigen, fühlen sich auch zu alt dafür, wollen das haptische Produkt haben. Teilweise ist auch das Internet so schlecht, dass man die Zeitung nicht so einfach als E-Paper lesen kann. Und das ist eine Entwicklung, die macht mir schon Sorge. Wir sind da nicht so ganz, ganz weit weg von den Verhältnissen in den USA.
Wenn ich da vielleicht noch eine Ergänzung machen darf zu dem, was Frau Kümpfbeck gerade ausgeführt hat. Also wir haben ganz klare Studien, die zeigen, in dem Moment, in dem der lokale Journalismus wegbricht, verschwindet, steigt die Korruption in einem Gemeinwesen, nimmt das zivilgesellschaftliche Engagement ab, weil Leute ja auch sich, der Leserbriefschreiber hat es erwähnt, sich auch gerne mal gespiegelt sehen und ihr Engagement auch gewürdigt sehen, nimmt die Umweltverschmutzung zu und steigen die PR-Spezialisten und die Populisten in ganz andere Dimensionen ein. Und Sie werden es bestätigen können, also die Augsburger Allgemeine hat ja sich sehr auch investigativ hervorgetan, gerade in der Phase der Corona-Pandemie. Denken Sie in die Aufdeckung der CSU-Maskenaffäre. Für so eine Enthüllungsrecherche, also einzelne CSU-Leute nutzen die Notlage aus, um quer zum christlichen Menschenbild richtig an Maskenverkauf und richtig Provisionen einzustreichen. Für eine solche Recherche brauchen sie starke Nerven. Sie müssen die unordentlichen Anrufe, die sie auf lokaler Ebene dann unvermeidlich erreichen, aushalten. Und sie brauchen die Langstrecke. Und das funktioniert nur in einem starken Unternehmen. Wir sehen ganz klar, in dem Moment, in dem das Unternehmen schwächer wird, brechen auch diese demokratiepolitisch so wichtigen Recherchen weg.
Aber es hätte ja auch online stattfinden können, Herr Pörksen.
Na absolut. Also ich will auch, ich gehe nicht ganz mit bei Ihrer Leitunterscheidung gedruckt versus online. Also die Verherrlichung des Gedruckten, wenn ich das so sagen darf, die geht mir ein bisschen weit. Mir geht es vor allem um guten Journalismus und ob es dann morgens noch so viel raschelt, ist vielleicht erstmal zweitrangig. Wichtiger ist, dass Menschen seriöse Informationen bekommen. Und das heißt eben auch ältere Menschen, und Sie haben es erwähnt, Frau Künfbeck, wenn dann das WLAN nicht funktioniert und die Zustellung eingestellt wird, dann ist man wirklich lost. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Politik. Letzter Satz, wir haben ja das Bekenntnis der Ampelkoalition gehabt, diese Zustellförderung zu bewerkstelligen. Aber aus meiner Sicht oder nach meinem Verständnis, da ist nichts draus geworden. Also auch in 2023 ist das nicht in den Haushalt eingestellt.
Damit Frau Künfbeck das eigene Blatt nicht loben muss, Sie haben einen Wächterpreis 2022 bekommen, eben genau, für diese Aufdeckung der CSU-Masken. Ja. Lassen Sie uns beide bitte ganz kurz, denn die Nachrichten kommen wieder. Carsten Schulz-Hartmann hören, der aus Neuruppin in Brandenburg anruft. Wie schaut es Ihrer Ansicht nach aus mit der Zukunft der regionalen Tageszeitung, Herr Schulze-Hartmann?
Die regionalen Tageszeitungen werden für mich verschwinden. Bei uns in der Region haben sie keine Bedeutung mehr. Ganz einfach darum, die haben die Redaktionen von ungefähr, wir hatten zwei gute regionale Zeitungen, die haben die Redaktionen von jeweils über 10 Menschen auf 2 bis 3 eingestellt, die Regionen vergrößert. Der Prignitzer Kurier gehört ja auch mit in die Region rein. Im Grunde haben sie sich aus allem verabschiedet, wo sie sinnvoll berichten können. Sie erzählen nur noch das, was Leute ihnen berichten, und im Grunde haben sie sich zurückgezogen. Wir selber hatten früher 3 Tageszeitungen, eine aus Berlin und die beiden regionalen. Die haben wir beide abbestellt, sowohl print als auch digital, weil sie im Grunde in der Diskussion keine Rolle mehr spielen.
Das ist ja eine traurige Erkenntnis. Frau Künfbeck, wollen Sie da reagieren?
Ich habe ja vorher schon erwähnt, im Osten ist die Situation wesentlich dramatischer, als sie bei uns hier im Süden im Augenblick ist. Da ist der wirtschaftliche Druck natürlich nochmal ein ganz anderer. Erstens mal sind ja die Gegenden deutlich dünner besiedelt, also die potenzielle Leserschaft schon kleiner. Der wirtschaftliche Druck ist enorm. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass dort Redaktionen verkleinert wurden oder dass man die Berichtsgebiete vergrößert hat sozusagen. Es ist aber natürlich eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Ja.
Herr Schulze-Hartmann, ganz kurz, 10 Sekunden. Wie halten Sie sich informiert über das, was in Ihrer Region stattfindet?
Wir versuchen es, soweit es gut geht. Zum Teil gucken wir noch in Portale im Internet hier. Es ist ganz schwierig geworden. Es geht fast nur noch über private Gruppen. Es ist eine Katastrophe, weil dadurch auch eine kluge Berichterstattung nicht mehr wird. Und wir haben Zeitung aus Berlin noch.
Ein Hilferuf von Carsten Schulze-Hartmann aus Neuruppin in Brandenburg. Danke, dass Sie angerufen haben. Wir haben noch eine halbe Stunde weiter zu diskutieren über unser Thema heute in der Lebenszeit: Auslaufmodell, die Zukunft der gedruckten Zeitung.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit Andreas Stopp am Mikrofon und wir diskutieren über die Zukunft der gedruckten Zeitung. Überschrieben haben wir diese Sendung, diese Ausgabe der Lebenszeit mit dem Wort Auslaufmodell, aber es ist ein Fragezeichen dahinter. Und darüber sprechen wir auch noch weiter bis 11.30 Uhr. Sie könnten mich, meine Damen und Herren, jetzt hier an meinem Studiotisch gar nicht mehr sehen, denn wir sind zugeschüttet von Zuschriften, von Mails und Notizen, die übers Telefon reinkommen. Also das Thema Zeitungen und wie wir in unserer Gesellschaft mit dem Thema Zeitung, Tageszeitung, Wochenzeitung umgehen, scheint Sie zu beschäftigen. Michael König schreibt, Sie sollten nochmal den Unterschied zwischen Online-Journalismus und analogen Journalismus ansprechen. Meiner Meinung nach lassen die Online-Artikel stark an Qualität vermissen. Das liegt auch am Leseverhalten, der Online-Redaktionen. Das schreibt Michael König und Arne Röbers. Was für mich noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass eine Zeitung auch weitergegeben werden kann. Ich bin damit aufgewachsen, dass am Frühstückstisch Zeitung gelesen wurde und wir Kinder mit zunehmendem Alter auch immer mehr dort gelesen haben, je nachdem, was uns interessiert hat. Jetzt bin ich selber erwachsen, habe Kinder, konsumiere Nachrichten über die FAZ-App und mein Handy reiche ich nicht an meinen 6-jährigen Sohn weiter, beziehungsweise lese Nachrichten dann auch eher zwischendurch. Meine Befürchtung ist, dass dadurch der Jugend eine Nachrichtenquelle und eine Quelle der Allgemeinbildung abhanden kommt. Die Meinung von Arne Röbers hier in der Lebenszeit. Norbert Tritsch ruft uns an aus Durmersheim. Herr Tritsch, auch Sie haben seit Kindertagen die Zeitung vor Augen.
Jawohl, das habe ich bei meinem Opa auf dem Schoß sitzend schon mit 7, 8 Jahren. War das also täglich ganz normal, dass man die Zeitung liest. Mhm. Als Jugendlicher musstest du mit 14 einen Artikel bringen, ein Diktat schreiben. Und da habe ich aus der Zeitung dann eben, dass der Jimi Hendrix gestorben ist, bekommen, ausgeschnitten und gemacht. Und dann habe ich eine 1 bekommen dafür. Also die Tageszeitung begleitet mich schon immer.
Das bleibt haften, dieses Erfolgserlebnis, was Sie dank der Tageszeitung dann hatten. Also würden Sie sagen, Sie brauchen die Tageszeitung, Herr Tritsch?
Eigentlich ja. Das ist morgens als Erster und ich beschäftige mich lange. Also die Lesezeit ist bei mir über eine Stunde mindestens. Allerdings muss ich sagen, mittlerweile bin ich unsicher, ob ich die wirklich brauche, so wie sie jetzt ist, also die Tageszeitung. Mhm. Es ist so, dass wenn man die Tageszeitung durchblättert, ist jetzt mal 80% der Artikel von der dpa stammen. Und mir fehlt da praktisch so diese, wie soll ich sagen, diese Pressefreiheit, weil es wird von der dpa alles vorgegeben. Die ganze Tageszeitung wird von der dpa gestanden.
Aber da fragen wir doch mal Frau Kümpfbeck als Praktikerin, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen. Ist das jetzt ein Eindruck, den der Hörer hat, oder stimmt das? 80% kommt aus der dpa?
Also bei uns stimmt es nicht. Es gibt Zeitungen, wo das inzwischen so ist, dass der überregionale Teil weitgehend von Nachrichtenagenturen geprägt ist. Bei uns ist es nicht so. Ich würde sagen, bei uns sind maximal 5-10% der Inhalte tatsächlich von der Nachrichtenagentur, weil uns auch der überregionale Teil extrem wichtig ist. Sie haben es angesprochen, wir sind eine der Zeitungen in Deutschland, die mit am meisten zitiert werden. Und es geht natürlich nur mit eigenen Inhalten, mit eigenen Stimmen, die man hat. Im Regionalen ist es sowieso anders, weil im Regionalen und Lokalen kann das keine Nachrichtenagentur abdecken. Das ist
eigenrecherchiert.
Das kann man nur selber recherchieren. Insofern kann das eine Agentur nicht leisten. Mhm. Es ist tatsächlich unterschiedlich. Es gibt viele Lokalzeitungen, da ist es so, dass der überregionale Teil einfach nicht die große Rolle spielt. Bei uns tut er das schon.
Mhm. Frau Kümpfbeck, bei der Gelegenheit, und ich verabschiede mich und bedanke mich gleichermaßen bei Norbert Tritsch aus Durmersheim, dass er uns angerufen hat. Frau Kümpfbeck, bezeichnen sich Ihre Kollegen und Kolleginnen in den Redaktionen eigentlich noch als Angehörige der schreibenden Zunft? Oder gibt es diesen Ausdruck gar nicht mehr in der Praxis?
Den gibt es nicht mehr. Nee, das ist, also das ist irgendwie,
aus der Zeit, ein veralteter Begriff.
Genau, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich dass die Grundaufgabe eines Journalisten nicht die gleiche geblieben wäre, weil es geht ja darum, zu recherchieren, Geschichten aufzuschreiben im klassischen Sinne, auf welchem Kanal dann letztendlich die Geschichten an unsere Leser kommen. Das ist uns erstmal egal. Das kann die gedruckte Zeitung sein, das kann das E-Paper sein, das ja 1:1 die Abbildung der gedruckten Zeitung ist, oder dann klassisch Paid Content, sprich die Inhalte, die wir digital ausspielen und für die man auch ein Abo abschließen kann. Das ist der Transformationsprozess, in dem alle Medienhäuser stecken, so wie viele andere Branchen auch. Und da sind wir noch auf dem Weg.
Für Matthias Döpfner, der Springer Konzernchef, der ist schon weit weg nach eigener Aussage auf diesem Weg gekommen. Für ihn haben die Printausgaben von Bild und Welt keine Zukunft mehr, hat er kürzlich gesagt. Springer generiert 3,9 Milliarden Euro Umsatz und 85% davon jetzt schon aus dem Digitalgeschäft. Also irgendwie wird man sich dann bald damit beschäftigen müssen. Ich hatte Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause oder unterwegs, die Sie uns zuhören, auch vorhin von von meinem Fund in der Zeitung berichtet. Claudia Roth ergreift Partei für die Presse. Staatsministerin schlägt eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Printprodukte vor. Das hat uns gereizt. Mein Kollege Alfred Schmidt hat sich dahinter geklemmt und an Claudia Roth an die Pressestelle geschrieben. Und leider kommt gerade die Absage. Vielen Dank für Ihre Anfrage an Frau Roth. Ein Interview in der heutigen Sendung ist leider aufgrund paralleler terminlicher Verpflichtungen nicht möglich, mit der Bitte um Verständnis. Dieses Verständnis haben wir natürlich und freuen uns, dass aber doch dieser enge Schulterschluss zwischen journalistischer Anfrage und einer prompten Antwort aus dem Staatsministerium funktioniert. Aber die Botschaft von Frau Roth ist ja rübergekommen. Sie bemüht sich weiterhin um die Frage Förderung von Pressehäusern. Darüber wird ja seit geraumer Zeit diskutiert und auch, wie man die höheren Kosten bei der Verteilung der gedruckten Zeitung managen kann. Jetzt haben wir die
Sie
Frage.
Vorher, wenn ich Ihnen kurz ins Wort fallen darf, Sie haben es ja vorher angesprochen, das Thema Zustellförderung, da geht es ja nicht drum, da geht es ja wirklich drum, dieses Delta, das durch die massivst gestiegenen Kosten entstanden ist, ein Stück weit auszugleichen und damit auch den unabhängigen, faktenbasierten Journalismus zu stärken. Ohne den es dauerhaft keine Demokratie gibt. Diese Zustellförderung ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben, wurde bisher nicht umgesetzt. Also das Versprechen wurde mehrfach gebrochen. Der Kanzler hat auch im Frühjahr in der Berliner Runde, das ist eine Chefredakteursrunde, die sich regelmäßig eben in der Hauptstadt trifft, da war zum Hintergrundgespräch und hat auch nochmal betont, die Zustellförderung wird kommen. Es ist wirklich ein Ärgernis, dass das Versprechen halt ganz klar gebrochen werden.
So, ja,
weil die Notwendigkeit, die Notwendigkeit hat die Politik erkannt.
Also die Frage ist ja aufgeworfen worden, das Sterben der Papierzeitungen, hat das eine Auswirkung auf die Demokratie? Und darauf meldet sich jetzt Hörer Thomas Krecker. Herr Krecker, Sie wollen etwas Wein ins Wasser gießen. Schießen Sie los.
Ja, genau, weil gerade der Punkt, den fand ich schon sehr, sehr valide, denn zu meiner Routine gehört es, morgens eine ganze Reihe von Tageszeitungen mal quer zu lesen. Dazu gehört aktuell zum Beispiel auch die Haaretz aus Israel, der Guardian auch. Und deswegen denke ich, das ist ein Abschied vom Papier, aber es ist eben kein Abschied vom Journalismus und auch die Qualität. Es gibt beim Guardian den Long Read. Das sind ganz großartige, ganz lange Artikel. Also man kann das alles finden, wenn man denn nur will. Selbst die Lokalzeitung. Ich habe auch schon mal in die Augsburger von hier, von Hamburg aus, in die Augsburger geschaut. Oder Freunde von uns haben ein Haus in Florida. Und ich habe hier auf meiner Bookmark das lokale Blatt Tampa Bay Times. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich finde, es gibt keine zwingende Verbindung zwischen Papier und Qualität. Und ich finde, ich persönlich bin wahnsinnig happy, dass ich die Möglichkeiten habe, so viele verschiedene Zeitungen je nach Weltlage zu lesen und oft auch mit ein, zwei Klicks dann an Primärquellen zu gehen. Also ich glaube, die Demokratie leidet unter zu viel Internet, was Fehlinformationen angeht und natürlich unter einer Haltungsfrage, aber nicht unter dem Mangel an gutem Journalismus.
Und dann zitiere ich Sie selbst, Herr Krecker, aus dem, was Sie uns geschrieben haben. Wer heute nicht informiert ist, der hat kein Papierproblem, sondern eines der Haltung.
Ja,
das
genau.
Ist das, was Sie uns gerade noch mal ausgeführt haben. Herzlichen Dank für Ihre Wortmeldung. Und wir lassen noch mal zu Wort kommen Dr. Michael Angele. Er nimmt auch Bezug auf die Generationenfrage, die wir auch in dieser Sendung jetzt häufig gestellt haben. Wer liest die Zeitung noch? Und sind die jungen Leute für ewig verloren? Mal hören, was er sagt.
Ja, es ist natürlich eine Generationenfrage, das ist ganz klar. Aber Generationen entdecken ja dann oft auch eben, in der Musik gibt es zahllose Beispiele, entdecken dann oft Dinge wieder für sich und gestalten die dann um. Deswegen, vielleicht macht ja jemand aus der Zeitung was Neues. Also, um mich jetzt mal ganz vom Kulturpessimismus zu lösen. Ich glaube, Intelligenz ist etwas, was es immer gibt und Intelligenz sucht sich Form und die Form ist im Moment tatsächlich nicht so, also für mich jedenfalls nicht so gut zu erkennen. Aber ich bin ganz sicher, dass die Intelligenz sucht und sich nicht einfach auf TikTok verblöden lässt.
Herr Pörksen, sehen Sie das ähnlich positiv?
Nun, wir haben ja in der Medienwissenschaft so ein zentrales Gesetz, das sogenannte Riepelsche Gesetz, das besagt, alte Medien werden durch neue Medien nicht verdrängt, sondern es kommt zu so einer Art Funktionsveränderung oder Funktionsverschiebung im Medienverbund. Und in der Tat, das kann natürlich schon sein, dass es so in einer Art merkwürdigen Dialektik der Kulturentwicklung einen Trend gibt, je schneller, je fragmentierter, je unübersichtlicher, je gehetzter eine Medienumwelt, desto mehr wächst dann auch das Gegenbedürfnis, also die Sehnsucht nach Entschleunigung, nach Übersicht, Einordnung, Tiefe. Aber die ökonomische Frage bleibt virulent und die ist sozusagen im Hintergrund unserer Debatten immer gegenwärtig. Wie lässt sich Qualität refinanzieren, wenn es diese irrwitzige Umschichtung der Werbemärkte gibt, wie lässt sie sich zumal auf lokaler und regionaler Ebene refinanzieren? Und das scheint mir das im Kern noch ungelöste Problem. Ich träume da eher von einer anderen sozusagen Intensität der Medienbildung, die uns mit der dritten Großrevolution der Kommunikation nach der Erfindung der Schrift, nach der Erfindung des Buchdrucks nun die vernetzte Welt in anderer Weise vertraut macht, sodass Menschen in anderer Intensität verstehen, was kostet Qualität und warum ist hochqualifizierter Journalismus, ob online oder gedruckt, ganz sei dahingestellt, warum ist der so existenziell bedeutsam?
Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin, hat gerade tief eingeatmet. Ich stelle meine Frage zurück und Sie dürfen das sagen, was Sie gerade auf dem Herzen haben.
Ich möchte mich dem nur anschließen, weil ich sehe das tatsächlich auch nicht so pessimistisch, wie es manchmal klingt. Ich glaube, dass Qualitätsjournalismus sehr wohl eine Zukunft hat. Wir haben das gesehen während der Corona-Pandemie. Da war unsere Auflage so stabil wie seit Jahren nicht mehr. Und wir hatten sogar einen ordentlichen Auflagenzuwachs. In solchen Zeiten, wo es wirklich um was geht, vertrauen die Menschen dann doch wieder den hochwertigen oder den Qualitätsprodukten. Das bis hin zu auch ZDF, ARD, die alten Fernsehsender in Anführungszeichen hatten zu der Zeit auch plötzlich im Nachrichtengeschäft einen wahnsinnigen Zulauf, weil man sich dann doch auf den Qualitätsjournalismus zurückbesinnt. Und ich glaube auch nicht, und da schlage ich jetzt die Brücke wieder zur gedruckten Zeitung, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass die gedruckte Zeitung verschwinden wird. Sie wird immer in dem Medienspektrum ihren Platz haben, glaube ich ganz persönlich, weil es einfach Menschen gibt, die dieses haptische Produkt in Händen halten wollen, die auch wieder nachkommen. Also das sehe ich ganz genauso. Es wird sich nur verteilen auf unterschiedliche Produkte und das ist auch nicht schlimm, meines Erachtens.
Es meldet sich Claudine Melcher zu Wort aus München. Und Frau Melcher, das Thema, über das wir hier diskutieren, das bewegt Sie sehr. Warum?
Ja, ich bin eine begeisterte Zeitungsleserin, habe auch früher schon mal selber lokale Dinge geschrieben und ich hänge sehr an gedruckten Formen. Jetzt bin ich natürlich schon im Rentenalter und habe auch mehr Zeit zum Lesen. Aber mir ist es wichtig, dass ich wirklich in aller Ruhe, das habe ich auch in meinem Zuschrift geschrieben, in aller Ruhe die Artikel lesen kann, heute über in der Süddeutschen, über Jon Fosse, die Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises oder ein Artikel über Michael Krüger oder auch Buchbesprechungen. Das lese ich in aller Ruhe ganz gründlich, hefte es ab. Ich bin so ein bisschen analog, habe ganze Ordner voll mit ganz vielen Zeitungsartikeln, die ich aber auch dann Freunden gebe, wenn sie etwas darüber schreiben oder erzählen wollen. Und so ist mir das einfach ganz wichtig, dass ich ein gedrucktes Stück Papier in der Hand habe und in aller Ruhe das durchlesen kann. Das ist so mein Anliegen. Natürlich ist es, verändern sich die Zeiten. Ich sehe es ja auch an meinen Kindern, die Online-Abos haben von verschiedenen Zeitungen. Und ich bin aber eigentlich eben die Rentnerin, die noch in einer anderen Welt vielleicht aufgewachsen ist und noch darin ein bisschen beheimatet bin, aber sehe, dass die Zeiten sich ändern. Und was Sie jetzt als Thema gebracht haben, die Gefahr der Demokratie oder die fehlenden Werbeeinnahmen und überhaupt der politische Aspekt des Printmedienhofs, das ist ja ganz, ganz wichtig.
Sie haben auch geschrieben, ich darf vorlesen, aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte ich die SZ neulich online lesen. Das fand ich wichtig für die aktuellen Infos, aber nicht hilfreich für die tiefere Beschäftigung und Reflexion.
Nein, ich bin dann informiert worden, was hier los ist und was alles in der Zeit, in der Welt los ist und auch über kulturelle Sachen. Aber dann ist es weg und ich müsste es dann wieder zurückscrollen oder nochmal aufrufen. Das ist für mich, für meine Art des Lesens oder des Informiertseins nicht so
zielführend. Frau Melcher, vielen Dank. Grüße nach München. Es schreibt Astrid Schuster. Sie ist 79 Jahre alt. Interessanter Aspekt, sie hat weiterhin ein Abo für die Tageszeitung an ihrem früheren Wohnort, also die Offenbach-Post ist das für sie. So hält sie Kontakt zu dem Ort und kann sich mit den Bekannten dort weiter über vieles dort unterhalten. Nur ärgerlich ist, so schreibt sie weiter, dass diese Zeitung oft sehr spät von der Post geliefert wird. Ja, das ist das Problem, wenn die Post kommt, dann kommt sie dann eher spät im Laufe des Tages. Aber die Tageszeitung sozusagen als Bindeglied, auch im lokalen Bereich mit den Menschen, die in der Region dann verwurzelt sind. Herr Pörksen, wir wissen, Herr Pörksen, wenn ich das zum dritten Mal dann falsch ausspreche, dann rüffeln Sie mich bitte. Universität Tübingen, Institut für Medienwissenschaft. Ich weiß, Sie müssen gleich weiter und wir danken Ihnen jetzt an dieser Stelle schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kurze Frage, gibt es etwas, Herr Pörksen, das Sie den Zeitungsverlagen vielleicht mit auf den Weg geben wollen, wo Sie sagen, wenn ihr euch für die Zukunft fit aufstellen wollt, dann denkt an Folgendes.
Also dieses Pauschalrezept habe ich nicht, weil ich glaube, dass wir eine laufende Kommunikationsrevolution vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder des Buchdrucks erleben und eine systemische Veränderung, die sich nicht einfach abfedern lässt durch eine smarte Strategie. Aber natürlich kann man sagen, wir haben 2020 eine Untersuchung gehabt, eine Umfrage, 100 Regionalblätter in Deutschland, die Chefredaktion männlich besetzt. Also etwas mehr Diversität in diesen Zeiten, ganz gewiss. Wir haben
gut, dass wir sie haben,
Eigentümer, Familien gehabt, die irrwitzig viel Geld verdient haben über Jahrzehnte in der Nachkriegszeit. Das war also eine Lizenz zum Gelddrucken und die sich jetzt sozusagen schimpflich aus der Verantwortung stehlen und eigentlich ihren journalistischen Kompass verloren haben. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen. Und wir haben auch Großkonzerne. Jetzt nenne ich noch einen. Denken Sie an Gruner und Jahr, die ihre journalistische Identität auf meiner Sicht katastrophale Weise verramschen. Also da ein anderes sozusagen publizistisches Ethos, wenn ich das als schlecht verkappter Idealist hier reinrufen darf am Ende dieser Sendung, da ein anderer journalistischer Kompass, das schien mir doch sehr wichtig.
Dem schlecht verkappten Idealisten Bernhard Pörksen recht herzlichen Dank. Er ist Professor an der Universität Tübingen, Institut für Medienwissenschaften. Sie müssen los, es ist 11.25 Uhr und wir haben noch 3 Minuten, um mit Frau Künftbeck weiterzureden. Danke, Herr Pörksen, kommen Sie gut durch den Tag. Es gibt uns jetzt die Gelegenheit, noch mal kurz Michael Angele zu hören. Er macht auch etwas aufmerksam, was im Grunde der Unterschied ist zwischen einer Nachricht oder Information im digitalen und im analogen Bereich.
Ich mache ja beides jetzt. Also ich arbeite sowohl bei einer gedruckten Zeitung mit, als auch bei der digitalen. Das habe ich schon immer gemacht. Und man erkennt zum Beispiel, dass im digitalen Bereich Formate nicht funktionieren. Formate, die auch selbst eine Autorität erzeugen. Ein Leitartikel lest, hat er sofort eine gewisse Autorität, eine gewisse Dignität in der Zeitung. Im Netz ist es dann halt einfach ein Text, eine Meinungsäußerung. Ich bin da ein bisschen ambivalent, ob ich das gut oder schlecht finde, denn ich finde eigentlich falsche Autoritäten schlecht, aber möglicherweise geht dabei eben auch die Fähigkeiten zur Differenzierung flöten, wenn dann alles so einfach Text ist im Netz.
Haben Sie den Leitartikel auch in Ihrem Blatt in der Augsburger Allgemeine, Andrea Künftbeck?
Ja, wir haben klassisch. Die zweite Seite ist bei uns eine Meinungsseite. Da steht jeden Tag eine Karikatur, da steht der Leitartikel drauf, da stehen 2 Leserbriefspalten. Und das stimmt, ich würde Herrn Angele absolut recht geben, dass manche Formate im Digitalen nicht funktionieren, andersrum genauso. Manche Formate aus dem Digitalen funktionieren in der Printzeitung nicht. Ich denke da an interaktive Grafiken und so weiter. Aber das macht auch nichts, weil man kann, wir haben die Leitartikel zum Teil auch im Digitalen, zum Teil nicht. Man kann die natürlich entsprechend kennzeichnen, da sehe ich nicht das große Problem. Und wir achten auch sehr darauf, dass wir dann halt, manche Formate gibt es halt nur für den Printleser, andere Formate gibt es nur für den Digitalleser. Wir haben auch manche Geschichten, die werden im Digitalen anders aufbereitet, bekommen da noch Inhalte dazu, die einfach einen Mehrwert bieten. Ich sage jetzt mal, eine Bildergalerie, interaktive Grafiken, Verlinkungen zu anderen Texten. Das geht im Print alles so in der Form nicht, aber finde ich auch nicht schlimm. Das ist ein anderes Produkt. Der Kern allerdings, und da muss ich dem Hörer von vorhin widersprechen, der Kern muss aber immer bei uns zumindest im Haus Qualitätsjournalismus sein.
Ja.
Da unterscheidet sich das Ganze nicht.
Frau Küpfer, gestatten Sie gerade noch eine Nachfrage. Sie kommt von Georg Quetno aus Lingen. Und lassen Sie sich bitte nicht irritieren durch das Rascheln meiner Zeitung. Ich muss nämlich noch was suchen, was ich Ihnen unbedingt noch sagen wollte. Aber ich muss die kompletten Teile, das ist wieder der Nachteil der gedruckten Zeitung, dass man ewig sucht, wenn man es nicht ordentlich zusammengefaltet hat. Meine Frage noch an Ihnen. Wie sieht es aus mit dem Austausch mit den Lesern? Georg Quetno schreibt, vor Jahren gab es zum Beispiel bei der Neuen Osnabrücker Zeitung mal einen sogenannten Leserbeirat. Er führt das aus, wofür der gut war. Haben Sie sowas auch, eine Art Leserbeirat?
Einen Leserbeirat haben wir nicht, aber wir versuchen mit unseren Lesern schon regelmäßig in Austausch zu kommen. Wir machen Leserstammtische, wir machen im Sommer, die Lokalredaktionen nehmen sich eine Gartenbank und ziehen von Ort zu Ort und rufen die Leser auf, vorbeizukommen, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben, ich habe es vorher erwähnt, sehr viele Leserbriefschreiber geben denen auch breiten Raum, weil uns das wichtig ist, dass die sich auch einbringen können.
Und wir haben ja auch gehört im Laufe der Sendung, dass diese Funktion ganz wichtig ist, jemanden zu haben, ein Medium zu haben, das auch ansprechbar ist. Eben siehe vorhin, ich habe mal einen Leserbrief geschrieben und der ist sogar abgedruckt worden und dann habe ich das gelesen in der Bibliothek. Wichtige Funktion. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeine, sehr herzlich, auch bei Ihnen zu Hause und sehr unterwegs, Sie uns geschrieben haben und mitdiskutiert haben. Ich habe das jetzt gefunden, das Titelblatt im heutigen Kölner Stadtanzeiger. Deutschlandfunk sitzt ja mit dem Funkhaus in Köln. Und das hat mich heute Morgen bei meinem Frühstück dann wirklich, wie sagt man das neudeutsch, angefasst. Eine kleine Anzeige, rechts oben, gut lesbar. Sie lesen diese Zeitung bei einem heißen Café. Luisa, 31, nutzt diese Zeitung, um sich nachts auf der Straße zuzudecken. Spenden Sie jetzt für die Obdachlosen in Köln. Es hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Es passt ein wenig in die weihnachtliche Zeit, dieser Aufruf sozusagen, dass man selber beim heißen Kaffee dann über die armen Menschen, die der Zeitung eine ganz andere Funktion beimessen, nachdenken sollte. Ich danke Ihnen allen. Das war die Lebenszeit für heute. Auslaufmodell, die Zukunft der gedruckten Zeitung. Und am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Stopp.